Heute spreche ich bei Blick ins Kontextfenster mit Armin Ronacher, einem bekannten Entwickler, der schon seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv ist, auch insbesondere in der Open-Source-Szene. Natürlich beschäftigt sich auch Armin jetzt seit geraumer Zeit mit dem Thema künstliche Intelligenz, KI-Agenten und vor allem auch KI-gestütztes Coding, hat auch sein eigenes Startup in dem Kontext aufgemacht und ich unterhalte mich mit Armin über das Thema KI, KI-Agenten, aber auch um die Frage, wie schaffen wir es in Europa nicht, den Anschluss zu verlieren. Viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Armin. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast heute für das Interview. Wir kennen uns von Twitter und ich folge dir schon seit geraumer Zeit, verfolge auch sehr gespannt deine Beiträge auf deinem Blog und du bist in der Software-Szene ja kein unbeschriebenes Blatt, sondern mit vielen Jahren Erfahrung schon mit dabei, unter anderem mit Projekten wie Flask, was erstaunlicherweise immer noch viele Leute benutzen, also Studenten bei uns beispielsweise, bauen auch gerne noch Sachen mit Flask. Sentry warst du involviert und hast jetzt mit Arendelle auch was Neues am Start. Und vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was zum Einstieg über dich selber, über deine Historie und dann diskutieren wir über aktuelle Themen, insbesondere natürlich auch über KI.
Ja, also ohne jetzt die komplette Geschichte zu beginnen, ich glaube, die wichtigsten Eckpfeiler sind, dass ich irgendwann einmal so mit 13, 14 angefangen habe, so ernsthaft zu programmieren. Also ich habe das davor auch schon gemacht, aber ich habe das halt da hat es rund um den Zeitpunkt, ich glaube so mit 14, 15 oder irgendwas, habe ich angefangen, so in Online-Foren, das war damals das Python-Forum und IRC, einfach so mehr zu programmieren. Hat es so ein Delphi-Forum gegeben, also Turbo Pascal war irgendwie so die erste Sprache, mit der ich richtig was gemacht habe. Und der Grund, warum das insofern relevant war, ist, dass rund um die Zeit Ubuntu rausgekommen ist. Und da hat es einen Österreicher gegeben, der hat damals das Forum, das Python-Forum betrieben, das leider, glaube ich, wann war das? Der ist schon vor vielen Jahren gestorben damals, aber er hat mich damals so auf die Idee gebracht, ich soll das Ubuntu ausprobieren. Und ich habe dann mit ein paar Leuten bei Ubuntu Users für viele Jahre diese Software dort, also das ist das Online-Forum und das Wiki und das ganze Zeug dort gebaut. Und über diese Ecke habe ich halt angefangen, mehr und mehr und mehr Python-Libraries zu bauen für Leute, die halt gern Webseiten bauen. Und die sind halt teilweise sehr populär geworden. Ich habe dann viel mit Open Source gemacht und habe halt in erster Linie für viele Jahre meines Lebens Software für Entwickler gebaut. Also so Open Source. Und ich bin dann auch parallel dazu mehr und mehr, also gar nicht einmal so öffentlich, aber mehr und mehr halt in diese Parallelwelt abgetaucht, wo man versucht herauszufinden, wie man Open Source und Geld miteinander verbinden kann. Weil es hat... bevor ich bei Sentry angefangen habe, ich jetzt gute 10 Jahre für Sentry gearbeitet, habe ich auch mit mehreren Leuten darüber geredet, wie man halt so Open-Source-Projekte irgendwie kommerziell betreiben kann. Und das ist halt richtig tricky, weil die Incentives halt richtig scheiße allein sind. Und wenn du so meinen Blog vielleicht über die letzten 15 Jahre liest, da kommen immer wieder so Topics raus, wie macht man das? Und Sentry war halt super, weil Sentry war ein Open-Source-Projekt, ist es immer noch, was wir jetzt mittlerweile halt Fair-Source dann genannt haben. Das ist die Idee, dass es ja so nicht 70 Jahre Copyright hat, sondern es hat nur so nach zwei Jahren wird es Open Source, also so Rolling Window Zeugs. Aber das war halt super, weil alle User waren unsere User und wir haben halt die Grenze irgendwo gezogen an Leuten, die halt Sentry nehmen und dann irgendwo anders nochmal kommerzialisieren wollen und das ist nicht erlaubt. Aber ansonsten, ob du selber jetzt bei dir in der Firma laufen lässt, ohne uns Geld zu geben oder ob du die Cloud-Version nimmst, das war immer das Gleiche. Anyways, das also so Open Source in Verbindung mit Venture-Funded Zeugs hat mich halt total fasziniert. Und das hat bei Sentry gut funktioniert und bei anderen Open-Source-Projekten so heute überhaupt nicht. Aber nach 10 Jahren war es dann irgendwie, hat es mir halt total gereizt, was Neues zu machen. Das ist halt auch irgendwie perfekt überlappt mit der ganzen, also ich habe AI bei Sentry schon, keine Ahnung, anderthalb Jahr davor irgendwie mal alles mögliche ausprobiert. Ich habe dort das erste Bug-Bot-Fixing-Ding in die UI reingetan, was halt so überhaupt nicht funktioniert hat. Aber dann so mit Februar, April letzten Jahres hat mir halt der Peter total angefuchst, dass er da jetzt so mit Cloud rumtut. Und ich habe das zuerst mal probiert gehabt, aber weil mein ZSH-Setup so beschissen war, hat es halt nicht funktioniert, weil Cloud immer... Also da hat es immer so einen Hidden Prompt hochgebracht, der nicht funktioniert hat. Aber dann hat es mir halt gezeigt, wie es bei ihm funktioniert. Dann habe ich es mal repariert, dass es bei mir auch geht. Und dann bin ich halt komplett abgedriftet für ein paar Monate.
Ja.
Und habe halt das Gefühl gekriegt, die Welt ist nicht mehr, wie sie davor war. Ja, und ich habe dann halt viel in den letzten 10 Monaten oder irgendwas halt mehr und mehr darüber nachgedacht, was ist die Zukunft des Ganzen, wie kann ich meine 20 Jahre Erfahrung da irgendwie auf die nächsten 20 Jahre mappen, die für mich halt überhaupt nicht mehr so ausschauen wie davor. Es ist meiner Meinung nach die faszinierendste Zeit, ein Software-Engineer zu sein, weil sich halt wirklich alles ändert. Aber ja, also das ist so die Kurzversion. Also ich bin halt komplett in das AI-Zeugs reingedriftet. Und vor allem, du musst dir vorstellen, ich habe ja gute 1,5 Jahre davor komplett fucking dismissive auf dem Blog geschrieben darüber, wie man viele Sachen nicht machen sollte und wie halt überhaupt kein Vertrauen habe, dass da irgendwas kommt. Und ich habe wirklich viel damit rumgespielt. Also ich habe meine eigenen Agent Loop gebaut im November, im Jahr davor, und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, und jetzt halt komplett 180 Grad Drehung.
Ich finde das spannend und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu verstehen, weil so ging es, glaube ich, vielen Leuten. Also viele Leute, die lange Zeit gesagt haben, ja, ich habe es ausprobiert, funktioniert nicht richtig, bringt mir nichts. Und ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt gerade über die Weihnachtszeit, wo viele Leute Zeit haben, die Sachen auszuprobieren, dann doch nochmal geändert. Also auch die allgemeine Stimmung hin zu mehr Leute akzeptieren oder sehen, dass es doch viele Veränderungen mit sich bringen wird. Und du hast es erwähnt, Peter Steinberger mit seinem Projekt CloudBot, MoldBot oder heute jetzt umbenannt in OpenClaws, der ist ja komplett durch die Decke gegangen. Also das ist, glaube ich, auch, ja, gerade am Anfang schon gesagt, von den GitHub-Sternen durch die Decke gegangen. Also es ist eine Awareness da, dass sich wirklich was geändert hat. Und du als jemand, der wirklich viel Erfahrung hat, der jahrzehntelang quasi Code von Hand geschrieben hat oder du sagst 20 Jahre. Wie ist jetzt so dein Standpunkt aktuell, wenn man sagt, wir gucken uns jetzt aktuell den State of the Art an, was diese Systeme imstande sind zu tun? Und wenn man das vor allem in die Zukunft etwas extrapoliert, was erwartest du?
Also ich wäre der Letzte sein, der irgendwelche Predictions abgibt. Aber was ich gemacht habe das Jahr, also ab Juni habe ich etwas gemacht, weil ich mir einfach das selber interessiert hat. Ich habe immer so, was wird in 3 Monaten sein? Ich habe so aufgeschrieben, was wird in 3 Monaten sein? Und zwar nicht in der Frage, was wird die Welt in 3 Monaten machen, sondern so, wie programmiere ich in 3 Monaten mit den Dingern? Und ich war halt sukzessive nach einem Monat schon dort, wo ich die 3 Monate hingeschrieben habe. Also es ist alles viel schneller gegangen, als ich mir, also selbst über das Jahr, wo ich mir gedacht habe, es geht immer schneller und schneller und schneller, war ich halt immer noch hinten dran. Und vor allem, ich kann mich erinnern, Peter, Mario und ich, wir haben halt immer wieder mal miteinander drüber geredet, was wird das Jahr passieren, und wir haben ein bisschen drüber nachgeredet und so weiter. Und ich kann mich erinnern, der Mario hat mir irgendwann einmal so August oder früher noch, kann wir uns getroffen, er hat mir halt gesagt, ja, hat halt auch, so wie wir alle, irgendwie jetzt halt so die ersten Normis auf den Agent gebracht. Und das war halt bei ihm seine Frau, das war noch früher, glaube ich, im Juli, hat er seine Frau gesagt, wie man Excel damit fernsteuert. Und dann haben halt alle angefangen, in irgendeiner Form zu schauen, wie kannst du einen Agent bauen, der halt nicht für Softwareentwickler ist. Und selbst im November oder im Dezember, wo es schon ein bisschen klar war, wir haben ja alle unsere eigenen so Telegram-Bots gehabt oder irgendwas, aber Peter seiner war halt irgendwie so. Der Peter ist halt ohne Schlafen drum und dran. Also ich war halt komplett skeptical darüber, dass das in einer absehbaren Zeit irgendwie so normigerecht wird. Und Peter war halt, fuck it. und ich habe wirklich gedacht, das wird noch ein Jahr dauern, bis das irgendwie Mass Awareness kriegt. Und das ist halt dort. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich kann mich erinnern, ich bin zu EuroPython gefahren im Zug von Wien nach Prag. Das war Juni, Juli, irgendwas. Und ich habe im Zug einen Amerikaner getroffen. Wir haben wirklich 4 Stunden lang, oder wie lange der Zug halt dort dauert, haben halt nur über erstmal politisch spannend drüber zu reden, aber es war vor allem auch so, dass der mir gesagt hat, der arbeitet da als Air Traffic Controller irgendwo in Boston, und der hat angefangen, für ChatGPT Pro zu zahlen. Und der Grund, warum er für ChatGPT Pro zahlt, war, ja, er macht da so Arbitration Court Cases, also er arbeitet bei der Union, und er hat festgestellt, wenn er für GPT Pro zahlt, dann gewinnt er mehr Cases, also warum zahlt er nicht dafür? Und dann aber, also, das macht ihm jetzt Spaß, und jetzt braucht er halt mehr Cases. Und damit er mehr Cases findet, muss er riesengroße Excel-Listen runtersortieren, bis er die Violations findet. Und da gibt es halt keine Software dafür. Und dann hat er halt rausgefunden, dass ChatGPT Pro programmieren kann. Und das war für mich so richtig, das ist ein richtiger Moment, wo ich gesehen habe, da kommt so ein Self-Onboarding von Leuten, die keine Softwareentwickler sind, in Sachen, die vorher Softwareentwickler gemacht haben. Ich kann mich erinnern, nach der Konferenz habe ich einen Blogpost geschrieben, ich habe sogar dort auf der Bühne kurz in der Panel-Discussion darüber gesagt, ja, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass es viel mehr Softwareentwickler geben wird, weil die alle jetzt selber dorthin rennen. Und ich sehe das, also ich sehe das die ganze Zeit in den letzten Monaten, während die Softwareentwickler, Freunde von mir, die kann seit 20 Jahren da jetzt mittlerweile teilweise extrem skeptical AI gegenüber sind, ist unser Paralegal fängt jetzt an zu programmieren. Und Freunde, die vorher kann maximal irgendwie einen Home Assistant aufgesetzt haben, machen jetzt Claude Code. Das expandet gerade gewaltig. Und ich glaube einfach, ich kann nicht sagen, wie unsere Industrie ausschauen wird. Was sind die Standpunkte, die sich nicht ändern werden? Okay, die Lichtgeschwindigkeit ist da, Latenz ist da, algorithmische Komplexitäten sind da, generelle Control Theory Geschichten sind da, Datenbanken werden immer da sein. Also es gibt so bestimmte Sachen, die sich nicht ändern werden, einfach deswegen, weil sie mehr oder weniger in der Natur verankert sind. Aber so ziemlich alles andere, up for grabs. Und das ist halt faszinierend. Und ich hätte mir das nicht gedacht. Und selbst als, ich glaube wirklich, dass ich da gewissermaßen halt, dadurch, dass ich jetzt zwischen Gigs war sozusagen, viel Zeit gehabt habe, mich da reinzubringen. Selbst ich bin jeden Tag aufs Neue einfach fasziniert darüber, was das Ding kann, wenn man es richtig haltet. Und ich überdenke alles. Also mittlerweile von, wer die Zügel in der Hand haben wird, wie die Infrastruktur auszubauen ist. Also das geht weit über Software Engineering halt mittlerweile raus, weil ich einfach sehe, dass bestimmte Sachen, die schwer waren in der Vergangenheit, jetzt total einfach sind. Und bestimmte Sachen, die vorher voll einfach sind, sind jetzt fucking schwer. Weil einfach alles sich ändert. Und das ist halt ein gewaltiger Umbruch. Und ich bin immer noch fasziniert, wie viele Leute ich finde, wo ich glaube, die müssten es checken. Die checken das überhaupt nicht. Und dann finde ich Leute, wo ich gedacht hätte, die haben keine Ahnung davon und plötzlich sind die voll informiert. Es ist
eine Form der Demokratisierung auf jeden Fall. Also die Leute, ja, die motiviert sind, das kann ich halt auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin Maschinenbauer, habe im Studium ein Jahr Java programmieren gelernt und danach nie wieder programmiert. War zwar immer schon ein Computer-Nerd, also das schon. Auch Ubuntu hatte ich auch meine Phase. Ich glaube, es kann sein, dass wir im ähnlichen Alter sind. Ich bin dann leider nicht hängen geblieben, sondern habe es ein bisschen ausprobiert und bin dann leider wieder zu Windows zurück und habe jetzt erst vor wenigen Jahren wirklich verstanden, was für eine Welt ich mir da verschlossen habe, indem ich jahrelang nur auf Windows unterwegs war. Aber auch ich bin so jetzt wirklich zum Programmieren gekommen, halt wahrscheinlich schon etwas früher als viele andere. Also November 2022, ChatGPT, das war für mich der Moment, wo ich plötzlich einfach angefangen habe, ne? Also da zu programmieren, Python zu lernen und immer weiter. Und zwar immer wissbegierig und ich wollte immer viel lernen, aber jetzt muss ich auch zugeben, es ist halt, die Geschwindigkeit ist so hoch, dass versuchen, alles zu verstehen und alles zu lernen, mir selber auch schon schwerfällt. Aber dennoch, ich das natürlich komplett nutze und halt, wie du auch beschrieben hast, seitdem Cloud Code veröffentlicht war. Ich war lange Zeit dann tatsächlich auf Open Code unterwegs, also schon sehr, sehr früh, weil ich bin mittlerweile ein großer Fan vom Open Source Gedanken und halte das für extrem wichtig, dass wir wirklich die Werkzeuge, die wir nutzen, dass wir Kontrolle darüber haben. Und ich sehe das natürlich genauso und kann das quasi aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also, dass es unglaublich ermächtigend ist. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, man muss schon bereit sein, Zeit zu investieren. Man muss die Motivation mitbringen. Es ist kein Selbstläufer, aber ob das immer so bleiben wird, das weiß ich auch nicht.
Für mich das Spannendste war so Juni, Juli. Juni, Juli war richtig, richtig spannend, weil eines, was du damals gesehen hast, also damals, ich fühle mich, als wäre das schon 3 Jahre her, was man halt im Juni und Juli letzten Jahres so richtig gesehen hat, war, dass wer angefangen hat, das zu verwenden, verwenden man die Leute mit wirklich viel Zeit. Es war nicht schwer, es zu verwenden, aber es hat gedauert, bis du das Gefühl dafür hast, was die Maschine kann, wie du der Maschine vertrauen kannst, wie du effizient mit der Maschine bist und wenn du dem Ganzen nur, kann man 40 Stunden geben hast, dann hast du keine Chance gehabt. Du hast es nicht erahnen können, bis du nicht da ein gutes Monat reingepulvert hast. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum Weihnachten wieder so ein neuer Schritt für so viele Leute war, weil die plötzlich Zeit gehabt haben, sich da richtig reinzuackern. Ich hab mit Leuten das, also ich kenne ja genug Leute und ich habe mit vielen Freunden über das ganze Jahr drüber geredet, schau dir das an und erst im Dezember haben sie richtige Zeit gehabt, sich reinzufressen. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute, die sich angefangen haben, am Anfang damit zu beschäftigen, nicht zwingendermaßen der Overlap sind mit den Leuten, die halt vorher wirklich gute Software-Engineers waren. Das ist das eine. Also das Onboarding dauert Zeit. Das andere, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen mit der Demokratisierung, ist, dass die Power Dynamics, wie man da auf Deutsch sagt, sich halt komplett bewegen gerade in komplett faszinierende neue Wesen. Und manche der Menschen, wo ich eigentlich angenommen hätte, die sich jetzt für sowas aussprechen sollten, sind voll dagegen, weil ich glaube, die große Befürchtung, die ich da habe, also das, auf der einen Seite ist ganz klar, Europa hat ein riesengroßes Problem hier. Es sind ein paar Leute da, die es nutzen, aber es fehlt die Ambition, es fehlt die Energie, es fehlt ein Grundverständnis dafür, wie man das finanzieren kann, wie man das unterstützen kann. Der AI Act ist für mich so ein schönes Beispiel dafür, wo halt man irgendwann versucht hat, irgendwas anzugehen, lang bevor man es verstanden hat. Wir verstehen es heute noch nicht. Wie zum Henker sollen wir das regulieren können? Aber vor allem, und das ist letztendlich irgendwie das riesengroße Problem an der Sache, alle Foundation Model Provider, die es momentan gibt, sind eigentlich riesengroße Piraten. Nicht in der Form von Produktpiraterie, aber in der Form von fuck all the rules, we'll just make our own. Und jedes Mal, wenn eine Industrie in dem Umstand ist, dann hast du eine gewaltige First-Mover-Advantage, weil danach machen alle irgendwie die Tore zu. Und das siehst du auch jetzt schon, die GEMA will da ihre absurden Lizenzrechte haben für irgendwelche Songtexte in ChatGPT. Da hast du ein paar etablierte deutsche Künstler oder sonst irgendwas, die da halt voll dahinter stehen. Und da machst du halt extrem viel kaputt. Und die Politiker sind die einzigen, die den Mut haben könnten, sich gegen die Gesellschaft zu stellen und sagen, wir müssen das machen. Da gibt es jetzt kein Copyright. Und in der Realität gibt es in Amerika gerade überhaupt kein Copyright. Also teilweise, ich will die Geschichten nicht erzählen, aber teilweise dafür Geschichten gehört habe darüber, wie im Anfang letzten Jahres da Sachen trainiert worden sind. Ein paar sind eh public, also die Geschichten mit die, weil die Lawsuits gibt es ja teilweise darüber, wie sie halt die Bücher
die Bücher zerschnitten haben und eingescannt haben.
Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Damit sie rausfinden haben können, welche Bücher sie zerschneiden können, haben sie zuerst einmal einfach alles runterpiratiert, um vorzusortieren. Ja. Also sie haben vielleicht am Ende dann mal das Buch gekauft. Aber selbst das ist ja irrelevant. Das Buch kostet was? $7. Keine Ahnung. Buchpreisbindung gibt es in Amerika sowieso nicht. Das kannst du wahrscheinlich billig, kannst du wahrscheinlich sogar gebraucht irgendwo holen. Der Punkt ist, der einzige Grund, warum sie Bücher gescannt haben, war, dass es halt irgendwie legal defensible ist. Besser als Zeugs auf Pirate Bay runterladen. Aber das geht, die ganzen, alles geht zu. Der nächste Model Provider kann das nicht mehr machen. Aber die Katze ist aus dem Sack. Und also ich sehe auf der einen Seite, wenn ich mir jetzt sowas wie Cloudbot zum Beispiel anschaue oder was auch immer, selbst Minimax-Modelle, da geht so viel Macht gerade in die Hände von einem Individuum, dass man das eigentlich positiv sehen sollte. Aber die Leute, die für viele Jahre oft, also ich will ja nicht generalisieren, es sind nicht jeder ist gleich, ich bin ja aus der Open-Source-Community, wo wirklich viel davon war, entweder wir verwenden Copyright gegen sich selber, was so der Copyleft-Ansatz war, oder in der Form von mach, was du willst, was eher mein Ansatz war, also Copies, Open Source, whatever. Sehr viele von den Leuten stemmen sich gerade dagegen, weil sie halt sehen, oh, das sind die großen Venture Capital Firmen und die machen da alles. Aber in Wirklichkeit, wenn du die Modelle anschaust, ruinieren die sich selber gerade sehr viele der Established Players komplett, weil deren Macht eigentlich verschwindet. Also Cloudbot ist das perfekte Beispiel. Das macht, was ich mache. Oder generell, mein Agent macht, was ich mache. Dem sind alle Permissions, alle Terms of Service, alles egal. Der ist ein Extended Arm von mir und plötzlich wreck ich Havoc da in der Infrastruktur. Und wenn du davor irgendwie eine Firma bist, die da irgendwie mit Google-Daten arbeiten will, dann musst du da irgendwelche Certifications durch und du musst einmal im Jahr alle möglichen von CASA Certification to SOC Certification to SOC Certification, SOC2, diese ganzen ISO, bla bla bla, hast du alles machen müssen. Ist alles ein riesengroßer Compliance Nightmare, der einfach den Established Playern einen riesengroßen Vorsprung gibt. Und was macht Cloudbot? Fuck it. Zugreifen.
Einfach.
Mein Cloud macht
Scrape.
Das.
Ich baue mir meinen eigenen Scrape.
Und das ist auch der Grund, wenn du anschaust, wie viel gerade gescraped wird. Das sind nicht die Model Provider. Das sind Leute wie ich, die anfangen irgendwie, ich mag jetzt mein Auto da kaufen und ich mag jetzt einfach wissen, wann das schneller kommt. Und ich hab meinen eigenen Scraper. Der sucht mir gerade so Family Minivans mit guten Preisen durch. Und ich mache schon richtig viel Load auf manchen Servern. Aber ich bin nicht der Einzige, das machen viele Leute gerade. Also da bewegt sich gerade so viel rum und ich glaube, das riesengroße Problem, was ich halt sehe, ist, dass gerade in Europa wir so mal konservativ sind bis zu spät ist sozusagen. Und damit schieben wir gerade sehr viel Macht weg von uns. Und ich glaube, also der Marxist in mir sagt ja gerade irgendwie, das geht von Labor to Capital, was wir da gerade machen. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Das geht zu Capital in anderen Ländern. Also wir graben uns da gewaltig den Wohlstand ab, wenn wir da nicht rechtzeitig dran sind. Und das ist halt, also ich finde das eigentlich ganz ehrlich einen ziemlichen Wahnsinn, was wir da in Europa gerade machen, weil wir uns die Zukunft damit verbauen.
Ja, also ich mache mir da auch sehr, sehr viele Gedanken über das Thema und sehe das auch tatsächlich sehr, sehr kritisch. Und ich habe halt irgendwie noch die Hoffnung, dass wir aufwachen, dass wir es checken, dass wir jetzt wirklich umdenken müssen. Was du angesprochen hast, sehe ich absolut. Ne? Also, dass wenn wir da die Technologie richtig einsetzen, dann liegt eigentlich die Macht am Ende beim Anwender, derjenige, der das Modell nimmt und damit was wirklich Wertschöpfendes tut, aus meiner Sicht. Also gerade jetzt als Privatperson finde ich das sowieso mega cool. Ich spiele auch sehr viel mit Local Models rum, die jetzt mittlerweile ja auch echt für bestimmte Sachen schon gut genug sind. Ne? Jetzt gerade GLM 4.7 Flash beispielsweise. Ich habe von HP so ein DGX Spark ausgeliehen bekommen. Die haben quasi ihr eigenes Modell und das läuft da drauf mit einer annehmbaren Geschwindigkeit, mit einem annehmbaren Kontextfenster und das kann mir also meine E-Mails lesen, sortieren, was auch immer. Also das muss man ja einfach nur mal ein paar Monate nach vorne extrapolieren und wir werden also, da bin ich mir sicher, wir werden Hardware haben. Klar, die Preise sind wahrscheinlich das Problem, aber die auf jeden Fall in der Lage sind, solche Modelle zu betreiben und das ist genau das, was du ansprichst. Ne? Also die Macht verlagert sich dann in dem Augenblick, weil die großen Anbieter haben dann keine Kontrolle mehr darüber, was sie ja wollen. Die wollen ja, dass du in deren Ökosystem bist und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt aus europäischer Sicht eigentlich sehr charmant nutzen könnten. Ne? Jetzt gerade, wo es auch so ein bisschen ein Umdenken gibt in Richtung Cloud-Provider. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, das riesengroße Problem, das eine ist die Probleme generell. Also das ist nicht ein rein europäisches Problem. Also wenn wir jetzt nicht, ich kenne genug Leute in Amerika, die dem auch extrem anti gegenüber sind. Das Problem, was wir in Europa unique haben, ist, unser Kapitalmarkt ist schon seit Jahren im Arsch. Also richtig, richtig, richtig kaputt. Die ganze Macht ist mit Leuten, denen ist die Zukunft ist wurscht. Also es geht nur darum, möglichst das, was man hat, zu schützen. Und diese Abkapselung ist jetzt in einer Phase des Umbruchs extrem problematisch. Das merkst du auch zum Beispiel, jedes Fuzzi KMU kommt mit irgendwelchen absurden Verträgen für etwas, was überhaupt keinen Vertrag braucht. Und jeder hat irgendeinen Grund, warum, also ich habe das einmal so beschrieben, ist, wenn du eine Kette von Vorgängen hast, jeder ist nur für seinen Teil zuständig und schimpft dann über alle anderen, warum das Endergebnis nicht funktioniert und ist dann in sich zufrieden, weil ideal ja, das ist ja wurscht, das System ist kaputt. Also ich habe mir das vor kurzem gedacht, wo wir unsere GmbH da incorporated haben. Unsere Holding in den USA, die war, nächste Sekunde war die da. Und bis wir da bei uns bei KYC und Notaren und so weiter mit der GmbH da waren, waren es 2 Monate für ein fucking Subsidiary. Und das war aber nicht, das ist nicht die Politik, die sagt, das muss es sein. Das ist jede einzelne Person, die da drin ist. Und das, wie wacht die Gesellschaft auf? Die Realität ist, die Gesellschaft wird nicht aufwachen, weil die Gesellschaft ist alt. Die Leute, die das Geld haben, haben überhaupt keinen Grund, sich zu ändern. Und das ist halt irgendwie das Problem darin. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, sich dem irgendwie gegenüber hinwegzusetzen, wäre eben die Möglichkeiten von Agents oder diesen Änderungen zu geben, dass die Leute, die vielleicht jetzt zumindest was das Kapital angeht, im Nachteil sind, sich einfach mal den Regeln gegenüber hinwegsetzen. Die Regeln kannst du eh nur einhalten, solange die Leute sich größtenteils dran halten. Aber das ist so absurd mittlerweile teilweise, wie man sich selbst im Weg steht als Gesellschaft. Ich glaube, darauf zu hoffen, dass das alles erwacht, da wirst du wahnsinnig. Also vor allem, das zerreißt dich ja selber. Also das
natürlich, aber es gibt natürlich jetzt Entwicklungen, wie zum Beispiel EU Inc., die ja grundsätzlich in die richtige Richtung gehen. Oder ist das etwas, wo du sagst, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Ich finde es ja super, dass der Andreas das macht. Riesengroßer Fan. aber ich habe jetzt zum Beispiel mein Unternehmen auch nicht gewartet, bis die EU Inc. da ist. Das steht in Delaware, so wie alle anderen Startups dort stehen.
Ich habe auch gekämpft und ich bin der Letzte, der halt übermäßige Bürokratie befürwortet. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe das extrem kritisch und ich glaube, du hast in einer Sache absolut recht, nämlich es liegt gar nicht so sehr nur an der Politik, sondern natürlich an der bestehenden Struktur. Da hat jeder seine Rolle und jeder will seine Rolle behalten. Und mein Lieblingsbeispiel sind die Notare, die natürlich, ne, warum sollten die Änderungen wollen? Für die läuft es ja gut, ne?
The future is made by the people that show up. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Aber das ist halt so die Sache. Und du brauchst gar nicht so viele Leute, um die Zukunft zu verändern. Aber ich kann nicht da sitzen und sagen, okay, damit ich die Zukunft ändern kann, muss ich das und das und das und das ändern. Keine Chance, das geht sich nicht aus. Und das heißt, du hast nur den Freiraum in dem Bereich zu agieren, wo du irgendwie Steine bewegen kannst und am Ende hat das was getan. Und ich glaube, was faszinierend ist, ist, dass wir jetzt neue Wege haben, neue Steine zu bewegen. Und die Agents bewegen ziemlich viel gerade. Und ein paar Gruppen von Leuten, ich meine, ich finde das ja für mich schon faszinierend, Wien ist international ein Nichts. Oder Österreich generell. Also das ist maximal irgendwie so ein Remote Embarrassment für was bei uns so mit Wirecard
und
so weiter.
Ich würde sagen, Österreich ist die neue Hochburg der KI, wenn man sich da anguckt,
es ist nicht die Hochburg der KI, aber es ist zumindest nicht nichts. Und das meine ich eben. Also es ist, kann ich jetzt vom einen Tag auf den anderen irgendein Foundation Model Lab in Europa aus dem Boden ziehen? Na, aber wenn genug Verständnis dafür aufgebaut wird, darüber, dass wir es vielleicht doch brauchen sollten, ja, vielleicht wird dann einmal auf dem richtigen Weg Geld verbrannt, um das zu versuchen. Mhm. Und ich glaube, das gibt mir die Hoffnung ein bisschen. Es ist nicht so, wir müssen jetzt die Gesellschaft ändern, irgendwas, sondern du brauchst nur 20, 30, 40 Leute, die vielleicht mit was anderem motiviert sind als Geld alleine, um Sachen zu probieren und einfach mal schauen. Spaß haben, neue Dinge tun. Und das ist ein bisschen mein Ansatz aktuell, weil ansonsten gerade in dieser absoluten Zeit von geopolitischen Verwürfnissen und allem drum und dran, wenn du da nicht mit Optimismus und zumindest irgendwas tun reingehst, dann ja, tricky.
Du hast ja was Neues gestartet mit Arendelle oder Arendelle, ne? Das ist ja, glaube ich, aus Herr der Ringe der Begriff. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Weil das geht ja so schon auch in die Richtung. Ist noch sehr nebulös, das, was ich da online drüber gesehen habe. Aber
die Sache, warum es auch nebulös ist, ist, dass wenn du so irgendwo zwischendrin bist und du versuchst, was zu bauen, dann nach einem Monat kommst du drauf, ja, die Welt hat sich wieder wegbewegt, ist das überhaupt noch nützlich? Und wir wollen halt was bauen, was in 20 Jahren noch da ist, was in 30 Jahren noch da ist. Und deswegen sagen, das ist jetzt das Ding, was wir machen, ist halt immer ein bisschen tricky. Aber wo wir uns halt, also wir wollen das jetzt in einer Form mal releasen, dass wir nach draußen geben und Leuten das zeigen. Aber der Grund, warum es nebulös ist, ist auch gewissermaßen, wir machen es aus einem Grund. Wir machen es aus dem Grund, weil wir auf der einen Seite sehen, dass die Welt sich ändert durch die Interaktion von Menschen und Maschinen. Und wir aber der Meinung sind, dass die Maschinen nicht die Entscheidungsgewalt haben sollten, weil Maschinen können nicht verantwortlich sein für irgendwas. Sind immer die Menschen, die verantwortlich sind. Und wir sehen halt momentan auch der generelle Trend zu, also gerade Social Media ist eine Kreation, die halt gerade existiert, die eher zu Division führt, als sie Menschen miteinander verbindet. Und wir haben uns halt einmal hingesetzt und gesagt, wir wollen eher was bauen, was dem entgegensetzt. Und also to the extent to which wir da jetzt mal drüber reden, ist es so, wir wollen einmal dorthin gehen, wo Leute noch miteinander ernsthaft kommunizieren. Das ist für uns gerade E-Mail. Also E-Mail ich bezeichne das immer als das einzige offene Protokoll, das federated ist, dass die Menschheit at large verwendet. Und ja, wir haben was gebaut, wie man über E-Mail oder im Kontext von E-Mail mit Agent sinnvoll arbeiten kann, ohne dass es jetzt den Wert von menschlicher Kommunikation reduziert. Also das Gegenteil davon. Aber ich sage das jetzt insofern ziemlich nebulös nach wie vor, weil wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist es einfach auch gewissermaßen für so ein Experiment zu schauen, ist es der richtige Ansatz, ergibt das Sinn, landen wir in ein paar Jahren wieder woanders. Aber ich will halt in einer Welt leben, wo ich meinen Kindern erzählen kann, dass wir einen ernsthaften Versuch gemacht haben, nicht nur durch diese Veränderung durchzuleben, sondern auch mit den richtigen Werten, Grundsätzen was zu bauen. Und ich will nicht noch eine Slop-Maschine bauen oder ich will nicht noch irgendwas bauen, was Anxiety erhöht und also ich bin selber schon genug Twitter-abhängig davon, ich brauche nicht mehr davon. Und das ist ein bisschen so der Versuch, da in die Richtung zu gehen, aber halt mit dem vollen Verständnis darüber, dass die Zukunft voll mit AI ist und wie man das macht. Also wir wollen jetzt mal so im März spätestens was public machen, aber wer Interesse hat, kann ich mal anmelden. Wir haben rfc@arendelle.com.
Ja, packen wir auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung die Links. Ich finde das ein super spannendes Thema grundsätzlich, weil das ist auch was, worüber ich mir sehr viele Gedanken mache, nämlich die Frage, wie kommunizieren wir in Zukunft Mensch zu Mensch, so dass es wirklich eine gute Bedeutung auch noch hat, weil das Worst Case ist halt, wenn AI quasi zum Filter dazwischen wird und alles, was ich nach außen gebe, geht durch die AI, wird umgeschrieben, kommt bei einem anderen an, wird wieder zusammengefasst.
Also zum Beispiel, der Filter ist ein gutes Beispiel, weil wir haben für uns intern so eins von den Sachen aufgeschrieben. Wenn es eine Möglichkeit gibt, unmediated Communication zu produzieren, ist es wahrscheinlich besser. Und ich meine das nicht in der Form von Twitter ist der Public Town Square, wo du halt deine Meinung da in den Äther schießt und niemand sagt was dagegen. Sondern in der Form von, wenn ich mit dir reden will, dann kann ich mit dir reden. Das war mal so, dass es ohne Probleme funktioniert hat, aber es wird weniger und weniger der Fall. Also schönes Beispiel dafür ist, mir ist schon klar, dass es jetzt in dem Fall Social Media Produkte ist, aber TikTok US, TikTok Europa sind verschiedene Plattformen. Die können miteinander nicht reden.
Siehst du, das wusste ich gar nicht. TikTok ist für mich so ein rotes Tuch.
Ja, aber ich meine das in der Form von, das kriegst du gar nicht so mit darüber, wie eigentlich der Access für Informationen oder Twitter. Was ich sehe, ist der Algorithmus, der das entscheidet. Und wenn ich dir eine Nachricht schicken will, ich kann mir 15 verschiedene Private Messenger anschauen, aber ihr habt ja auf die theoretisch alle keinen wirklichen Zugriff, selbst Signal. Also es gibt schon Wege, Signal Messages abzugreifen, aber selbst Signal versucht es zu verhindern, dass du deine eigenen Messages kriegst. Und wenn mir Apple deinen Account nimmt, dann habe ich mal Zugriff auf mein halbes Leben verloren. Und da ist halt sehr viel Macht in diesen bestehenden Firmen drinnen und die können auch zu einem großen Teil regulieren, wer mit wem reden kann und wie. Und kann man das jetzt komplett ändern? Schwierig, aber zumindest kann man versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Und ich sehe halt jetzt zumindest die Möglichkeit, dass Leute wieder ein bisschen Kontrolle über ihre eigenen Daten zurückkriegen, weil sich eben der Mode der Dinosaurier gerade ein bisschen auflöst. Nicht komplett. Also das Kapital ist natürlich da zum großen Vorteil. Aber die Chance ist da, sagen wir mal so.
Ja, ich sehe das absolut so und vor allem auch durch die ganzen KI-Systeme ist das natürlich in der Zugänglichkeit nochmal viel höher. Also jeder, klar, es ist immer noch eine Hürde da, wenn du jetzt sagst Self-Hosting und die ganzen Geschichten, aber man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und kann tatsächlich extrem viele Sachen selber umsetzen. Also ich mache da bei mir zu Hause sehr viel, bis hin zu sowas wie Headscale als Beispiel, das ist quasi Open Source Tailscale Alternative, wo man dann sein Netzwerk, alle Geräte miteinander vernetzt hat und jederzeit quasi untereinander kommunizieren kann, ohne dass man von außen jetzt darauf zugreifen könnte.
Ich finde das zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil ich kann mich erinnern, wann ich das erste Mal versucht, ein Computerspiel zu bauen. Das war schon 20 Jahre her mittlerweile. Ich kann mich erinnern, ich habe damals John Carmack hat so Dumps geben von seinen Plan-Files darüber, wie Quake Network funktioniert. Und das war aber schon outdated, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ein Spiel zu bauen, ein Netzwerkspiel zu bauen, da war Net schon da. Also ich kann mich erinnern, in Österreich hat es so, AON Connect gegeben, hat das glaube ich heißen oder irgendwas. Da hat es eine ISDN Flatrate gegeben. Also ich habe 128 Kilobit Internet gehabt, aber das war 24/7 an. Aber das Resultat davon war, alles, was ich gelesen habe darüber, wie das funktioniert, hat nicht funktioniert, weil mein ISDN hat, so wie das bei mir zu Hause deployed war, hat ein Net davor gehabt. Das heißt, ich bin nicht durchgekommen. Und das war dann für die nächsten, glaube ich, 15 Jahre, war das eigentlich total normal, dass du eigentlich Peer-to-Peer, also Computerspiele haben das sukzessive wieder verbessert, aber Peer-to-Peer war richtig, 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 richtig schwer. Und wenn du jetzt 2026 anschaust, ist ein gelöstes Problem. Ich habe Stun-Server überall, ich habe Tailscale, ich habe ngrok, ich habe Local Tunnel, das ist commoditized ohne Ende, vor allem auch deswegen, weil die Leute ihre Home Assistant haben wollen und ihre IKEA Home Smart Lichtschalter Gedöns. Und ich sehe das eigentlich auch gewissermaßen als einen der richtigen, wirklichen Building Blocks, warum diese ganzen Agents so spannend sind aktuell, weil ich kann zu Claude gehen, also Claude Code oder Claude Bot oder was auch immer und sag, hey, ich will einen Server haben, wie mache ich, dass der im Internet verfügbar ist? Und das ist da. Und Cloudbot setzt sich selber auf und connectet sich zu Telegram und Telegram schickt zu meinem lokalen Computer. Oder das ganze Development, was wir da machen, ist, ich kann alle meine Daten, egal welcher Endpoint das ist, zu meinem lokalen Computer schicken. Und das ist halt so easy geworden. Und das ist, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt darüber, dass eigentlich unter Anführungszeichen relativ komplexe Technologie so einfach geworden ist, dass es jeder machen kann. Oder zumindest, dass jeder machen kann mit einem Agent. Das ändert halt auch das alles wieder gewaltig. Also ich glaube, dass so persönlichen Computer zu Hause haben mit Daten drinnen von völlig absurd zu, das ergibt schon Sinn, geht. also zumindest in gewissen Gruppen ein gewisses Revival dafür bringen wird.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Also ich versuche da auch meinen Teil dazu beizutragen, indem ich alles, was ich baue, dann auch offenlege natürlich. Also letztendlich muss man ja auch dazu sagen, hat das ganze Thema Software-Lizenzen, es ist auch gewissermaßen angestaubt, ne? Wenn man sich anguckt, was jetzt innerhalb von kürzester Zeit die Agenten produzieren können. Gleichzeitig
also da möchte ich ein kurzes Ding einwerfen.
Ja.
Da hat es ein famous Urteil gegeben, ein Gorilla, der von sich selber ein Foto macht, ist kein Copyright. Das ist in den USA vor den Supreme Court gegangen oder zumindest auf hohes Gericht. Und wenn man sich das ein bisschen durchliest darüber, was eigentlich copyrightable ist, dann ist eigentlich nichts, was ein Agent out produziert, kann ich ein Copyright draufsetzen. Theoretisch. Praktisch gesehen werden sicher die Gerichte sich dann noch neu entscheiden. Aber fast alles, was ich im letzten Jahr produziert hat, steht dran, Apache 2. By the way, it's all vibe-coded.
Ja.
Die Lizenz ist einfach nur da für den Fall, dass es Copyright gültig ist. Aber meine Erwartungshaltung ist, es ist völlig irrelevant, ob es Copyright gültig ist oder nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Projekte ich mittlerweile sehe, wo alle Leute einfach sagen, hey, das ist ein cooles Ding, aber ich will das gar nicht verwenden, sondern Agent, do it like this other project.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich sogar aus meiner Sicht sehr, sehr gangbarer Ansatz. Gerade wenn du jetzt nicht die ganze Funktionalität von dem Projekt brauchst, sondern eine bestimmte Sache, dann sagst du hier, guck dir das mal an, das Repo, und setz das mal ähnlich um. Also ich habe das sogar bei mir so weit institutionalisiert, dass ich quasi ein External Repo Directory habe und der zieht sich quasi automatisch immer das letzte Update und die Agents wissen, dass das da abliegt und können da immer reingucken. Also so stelle ich zum Beispiel jetzt auch sicher, dass ich immer weiß, Marios Pi Agent, den ich jetzt nutze zum Beispiel, dass ich da immer auf dem aktuellsten Stand bin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so effizient ist, weil letztendlich könnte man das ja eine Ebene höher heben und sozusagen automatisiert mit anbieten, diese Dinge.
Es war immer schon so, dass das Software-Engineer ein bisschen so Elektronen waren. So, man geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Ja.
Und ich glaube, du kannst sehr viel in der Welt einfach ablesen davon, was ist einfach. Und das ist jetzt einfach. Es ist viel einfacher, als mit NPM rumzutun. Es ist auch aus dem anderen Grund einfacher. Das Reinforcement Learning von den meisten Modellen heute greift keine Dependencies an. Also wenn es eine Änderung in Node Modules sieht oder in Site Packages oder welches immer Dependency-System du hast, eben von der Sprache, der geht dort nicht rein und editiert. Der sagt, nö, da kann ich nichts machen, muss ich Workaround machen, mal Monkey Patch oder irgendwas. Mhm. Aber wenn du mal anfängst und sagst, okay, you have the freedom, mach mal Copy-Paste, der ist effizienter, der fixt Zeug, der haut Sachen weg und es ist so formbarer Ton sozusagen. Und du kannst es immer mehr und mehr formbar machen. Also wenn ich so sage, ja, die Kosten von Sachen ändern sich. Zum Beispiel, du kannst heute theoretisch Cloud Code auf Windows laufen lassen. Theoretisch, braucht praktisch. Aber selbst wo du keinen Tau hast von irgendwas, ist es besser, wenn du es auf Linux laufen lässt.
Ja. Ja.
Weil das Reinforcement Learning größtenteils wahrscheinlich irgendwie auf wegen CI-Runs war. Also ich kann keine Ahnung, wo das angefangen hat, aber du siehst einfach, wo waren die Daten billig? Wahrscheinlich irgendwelche Logs auf GitHub.
Ich glaube, das liegt zum Großteil auch an der Open-Source-Geschichte. Ne? Das ist was, was ich auch allen Leuten aktuell erzähle. Linux ist im Prinzip die Plattform, auf der das laufen muss. Du musst Linux nicht verstehen selber notwendigerweise, aber lass den Agenten auf Linux laufen.
Ich habe einen Mac zu Hause und ich nutze immer noch meinen Mac und du kannst mich da kritisieren dafür, aber es ist halt so.
Nee, ich benutze ja auch Mac-Hardware. Also,
aber zum Beispiel mein Telegram-Bot, den nehme ich halt auch. Wir haben alle unser neues Ding gebaut. Aber mein Telegram-Bot, der läuft auf NixOS. Also der Container, der läuft auf NixOS. Ich, das Konzept von Nix habe ich geliebt. Habe ich es jemals verwenden wollen? Nö. Ich habe mich jedes Mal geärgert, wie wahnsinnig darüber. Aber jetzt ist es praktisch. Und es hat genug Leute gegeben, die es verwendet haben, dass das Ding das versteht. Das rebuildet sich sein ganzes Ding dazu. Und das ist perfekt. Es ist so reliable. Wenn ich alles neu machen muss, dann baut er sich wieder zusammen von Scratch. Und die Macht schiebt sich so hin, gerade in diese Dinge, die jetzt schon offen sind, die benutzbar sind. Und plötzlich sind diese Sachen, die absurd komplex zum Verwenden waren, sind ideal. Oder wie viele Leute mittlerweile Terminals verwenden, die in ihrem Leben lang noch kein Terminal verwendet haben.
Ich auch. Also seit 2 Jahren ist das mein Heimathafen.
Das meine ich einfach. Also so viel davon, was in gewissen Weisen funktioniert hat, ist einfach zu hinterfragen. Und mein Ansatz ist jetzt weniger zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie die Zukunft ausschaut, das wird so und so sein. Das könnte ich von einem Tag auf den anderen ändern. Aber einfach jetzt einmal irgendwie zu sagen, schauen wir mal, dem eine Chance geben und einfach mal beobachten und dann ein bisschen aktiver irgendwie in eine Richtung reinschlagen, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert, ist halt momentan richtig enjoyable. Und das andere, was halt für mich mehr und mehr klar war, ist, also erstens einmal, wenn du mit Leuten redest bei Foundation Model Labs, also so Anthropic und so Zeugs, dann kommst du halt auch sehr schnell drauf, dass die im Großen und Ganzen gleich viel Tau darüber haben, was ihr Modell macht, wie du. Es wird was, irgendwo gibt es sicher den Secret Cabal, der mehr weiß darüber, wie das RL dort funktioniert. Aber so mit den Leuten, die dann irgendwie Produkte bei OpenAI bauen oder die Leute, die Produkte bei Anthropic bauen, die sitzen mehr oder weniger im selben Boot wie wir alle. Und das heißt, um rauszufinden, was das Ding wirklich gut kann, du hast ein bisschen so Experience hast du, ja, der Connect Bash ist wahrscheinlich drin und da haben Leute Papers drüber geschrieben und das Filesystem ist wahrscheinlich drin. Aber dann, was es wirklich gut ist, wir machen alle das Gleiche. Wir sagen, okay, wir wollen das und das machen. Lass es 20 Mal laufen, wie geht's dir?
Ja.
Gib mir 20 Vorschläge, welcher davon hat mehr?
Schreib dir deinen eigenen Skill, wenn du das ausprobiert hast.
Ja, und dann hat es halt nicht so funktioniert, weil das Modell hat sich über sich selbst gelogen und es hat gedacht, das so ist gut, aber dann geht's nicht. Und dann nimmst du die Chatlogs rein, schiebst sie rüber und sagst, du hast mir gesagt, das funktioniert. Evidence suggests otherwise. Und dann lass es mal reparieren. Und das ist so ein anderer Ansatz, als zu sagen, ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich habe mir das genauso überlegt. Wir machen das jetzt genauso. Ja, es ändert alles, meiner Meinung nach.
Das ist auch der Grund, warum ich allen Leuten, mit denen ich rede, sage, gebt diese Tools bitte euren Experten. Lasst die Sachen ausprobieren, weil die können am Ende das dann auch nur bewerten, was dabei rauskommt. Ne? Und wenn diejenigen, sag ich mal, von der Ferne das bewerten und sagen, nee, das ist nichts für mich, dann ist das eine vertane Chance. Ne? Und ich erzähle das tatsächlich auch immer, dass ich glaube, dass keiner da den goldenen Plan hat, sondern wir alle sind gerade am Ausprobieren. Wir schmeißen Sachen an die Wand, gucken, was hängen bleibt. Das sieht man jetzt auch bei OpenAI und Co. natürlich. Ich meine, wie viele Dinge haben die rausgebracht, die jetzt über die keiner mehr redet. Atlas Browser beispielsweise. weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal was darüber gesehen habe. Aber das bringt mich zu einem Punkt, den hast du jetzt schon mal kurz erwähnt, nämlich das Thema auch Twitter. Ich selber würde mich jetzt auch dazu zählen, dass Twitter meine Informationsquelle Nummer eins ist, was das Tech-Thema angeht und ich da auch sicherlich, einige würden von einer kleinen Sucht sprechen. Wie hältst du das aus? Also wie siehst du das, dass man damit noch mitkommt, mit diesem technologischen Wandel, der jetzt eine Geschwindigkeit aus meiner Sicht hat, die, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt.
Ich glaube, da gibt es mehrere Sachen, die problematisch sind. Das eine ist einmal, es ist tatsächlich so, dass wir alle unsere Informationen aus Twitter ziehen. Und ich sehe das als notwendiges Übel gerade. Ich habe 4, 5, 6 Versuche unternommen, aus Twitter wegzugehen und Blue Sky. Und das Problem an der Sache gewissermaßen ist, dass wir eine extrem auseinanderdividierte Gesellschaft haben. Und diese extrem auseinanderdividierte Gesellschaft hat sich irgendwann einmal ganz früh entschieden, noch lang vor Elon Musk, der da Twitter nimmt, dass auf den äußeren Ecken des Ganzen das halt so komplett schwarz-weiß ist. Also richtig, richtig, richtig schwarz-weiß. Und wenn du sowas hast, dann verliert die kleinere Plattform. Also wenn ich jetzt sage, so Gruppe A und Gruppe B, und die Gruppe B ist gerade aus irgendwelchen Gründen ein bisschen kleiner und nimmt ihre eigene Plattform, dann sind die Leute, die zentrisch sein wollen, auf der Plattform B in nicht der kritischen Masse. Das heißt, das Zentrum des Ganzen muss dorthin gehen, wo die Masse größer ist. Und ich hasse das, weil ich bin aktuell mit der Plattform überhaupt nicht politisch aligned. Aber die kritische Masse, die mini, 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 mini klein ist, ist halt leider auf der größeren Plattform. Und das ist halt die Realität des Ganzen gerade. Es ist nutzlos, auf Blue Sky über AI zu reden. Es macht mich nur unglücklich, weil wenn das dann mal irgendwann einmal wieder so eine Anti-AI-Gruppe landet, dann ist es einfach frustrierend, weil du hast da einfach dann nur übelst Verbal Abuse von Leuten, die dich überhaupt nicht kennen. Ja, und das ist dann halt so. Und dann auf der anderen Seite, wenn du auf Twitter abhängst und das zu viel anschaust, wirst du komplett verrückt, weil da kommt dann der ganze politische Scheiß rein, der halt wieder überhaupt einfach nur Division erzeugt und alles Mögliche. Und die Realität des Ganzen ist, sehr wenig von dem Content, der auf Twitter ist, ist tatsächlich wirklich relevant. Was aber auf Twitter halt wirklich das Wichtige ist, ist es dir auch ein bisschen so, ein Gefühl dafür gibt, wo sich das Ganze hinbewegt, weil die Leute, die sich damit auch auskennen und die halt Sachen probieren, halt dort auch, ja, sagen wir mal, halt 3, 4 Monate in der Zukunft leben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und meine Antwort ist schlecht für mich. Und wenn ich mir Peter anschaue, noch schlechter. Der schlaft gerade kaum. Und ich hoffe, dass sich das gewissermaßen legt. Aber gleichzeitig mit der Zeit kriegt man auch das Gefühl, dass es halt die Phase des Umbruchs ist und sich darunter dann irgendwie wieder was Neues und eher Behäbigeres und eher Klareres aufbaut. Und das bringt dann gewissermaßen Sicherheit. Also ich bin jetzt, was das ganze Thema angeht, wesentlich emotional stabiler, sagen wir mal, im Juli oder so.
Ja, ich kann das super gut nachvollziehen und ich habe das bei mir auch selber festgestellt, dass ich muss zugeben, so diese Ankündigung vom O1-Model und so von OpenAI beispielsweise damals, das war immer so bei mir, 3 Tage lang hat das bei mir wirklich dann für Erschütterung gesorgt, so ein bisschen auch in meinem Weltbild, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird sich vieles ändern. Habe dann aber immer wieder festgestellt, okay, die Welt ist immer noch die gleiche, letztendlich im Globalen gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass von einem auf den anderen Tag sich alles ändert. Und keiner hat wirklich den absoluten Plan. Jeder muss selber jetzt feststellen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es ist sozusagen natürlich immer der große Hype, der kommt. Und dann gibt es wieder so die Ernüchterung nach einer Zeit oder die Realität. Und ich versuche das jetzt auch tatsächlich etwas entspannter alles zu sehen. Aber gerade so die letzten Wochen, muss ich sagen, war es wieder echt nicht einfach, ne? Weil da wirklich sehr, sehr viele Änderungen, sehr viele Neuerungen und da dann mitzukommen und versuchen, alles aufzusaugen an Informationen, das ist schon echt ein Fulltime-Job.
Ich glaube, der Grund, warum es so schwer ist, sich irgendwie damit abzufinden gerade, ist, es hat eine Zeit gegeben, da war irgendwie so der Update aus der Tech-Szene, war irgendwie so, keine Ahnung, neues Telefon kommt raus oder neues Android-Version oder meinetwegen irgendwann kommt eine neue Version von Python raus oder da hat vielleicht wieder irgendjemand eine Node-NPM-Library geschrieben. Und die Konsequenz des Ganzen war halt so komplett contained. Das ist völlig wurscht. Und jetzt gehe ich auf die Geburtstagsparty von dem Freund von meinem Sohn und der Vater verwendet Cloudbot. Oder ich höre mal irgendeinen Finance-Bro-Podcast an. Und die reden da von Davos und darüber, dass jemand Cloud Code programmiert. Also ich hab das auch erlebt, wo Facebook irgendwie von so, jetzt ist es so irgendwie Mass Market und das ist und das iPhone taucht auf. Das war alles so da, aber das war alles so ewig weit weg von meiner Branche. Also jeder hat irgendwie jemanden gekannt, der mal auf der Facebook-Gruppe rumgetan hat und das war cool, aber es hat sich so komplett irrelevant angefühlt. Ja, die Gesellschaft hat sich geändert durch Social Media, das ist mir schon klar. Für mich fühlt es eher so an wie Early Bell Labs und plötzlich taucht das Internet auf. Du kriegst mehr und mehr das Gefühl dafür, dass das, wo du irgendwie ziemlich nah am Kern des Geschehens bist, plötzlich in immer neuen Ecken auftaucht. Und das, glaube ich, bringt sehr viel Stress, weil plötzlich siehst du eben, wie sich das möglicherweise ausspielt und was dort passiert. Und du hast irgendwie das Gefühl, das ist mehr als nur der Code, sondern es ist jetzt plötzlich irgendwie Policy Decisions und irgendjemand macht wie ein Kraftwerk oder so irgendwas. Es ist ein extremer Leverage-Effekt drauf. Du hast das Gefühl, die falsche Person sagt das Falsche und plötzlich macht irgendjemand schlechte oder gute Entscheidung. Und das ist halt faszinierend und das habe ich halt davor in keinster Weise so erlebt.
Ja, es ist auf jeden Fall super spannend, dass das so ein Umbruch ist, der auch mit so einer Geschwindigkeit, ich will nicht sagen, an uns vorbeirollt, weil wir ja mittendrin sind und wir versuchen das ja so zu gestalten, so gut es uns gelingt. Was ist denn jetzt so dein aktueller Stand, wenn wir jetzt mal sagen, gut, hier Anfang 2026, was ist so dein Workflow aktuell mit den Tools, der dir auch gut gefällt?
Der gleiche, den ich seit Mai habe. Minimal Agent. Ich diktiere minutenlang in das Ding rein, mache Back and Forth mit der Maschine, lass mir so Pläne, das Einzige, was ich geändert habe, ist eine To-Do-Extension für Pi geschrieben, aber mehr oder weniger genau das Gleiche. Vorher waren es Markdown-Files, jetzt sind To-Dos und ich tue das sukzessive abarbeiten. Ich bin nicht der Peter. Der Peter ist der Human Merge Button und der lebt wirklich in der Zukunft. Aber die Weise, wie ich Code produziere, hat sich so nicht wirklich geändert. Es ist immer noch das Gleiche. Also was sich geändert hat, ist mehr oder weniger mein Ansatz von ganz am Anfang war irgendwie so, das ist der Gartner Hype Cycle, also irgendwie so like, wow, great, und dann geht's so runter und dann irgendwie so the new normal. Und für mich war das irgendwie so, okay, zuerst haben wir gedacht, die Maschine kann alles programmieren. Also die Maschine kann nicht alles programmieren, muss ich halt reviewen. Und mittlerweile bin ich halt, wenn ich sie auf in der richtigen Weise, im richtigen Kontext programmieren, muss ich den Code nicht mehr anschauen. Und das ist halt die riesengroße Änderung, gerade mit Opus 4.5 und mit Codex 5.2, dass ich jetzt halt Software habe, die Software schreibt und die sie nicht mehr anschaue. Und Cloudbot lebt davon. Da gibt es ganz viele Leute, die reden halt mit ihren WhatsApp- und Telegram-Botten, was der Kuckuck was, und der schreibt Software und keiner schaut sie an. Und die läuft. Und ich habe das mal so vor kurzem ironisch als Single-Use-Plastic-Cycle von Softwareentwicklung beschrieben, weil sich das halt so anfühlt. Das ist mehr Leute, die Software schreiben, als Software verwenden wahrscheinlich in gewissen Zirkeln. Ja. Und
ich habe letztens auch Mario erzählt, ich habe tatsächlich auch mal so Ralph-Loop-mäßig einen ellenlangen Plan gemacht für einen, so einen Audio-Server, den ich dann selber bei mir laufen lassen wollte. Habe dann wirklich Codex, ich weiß nicht, ob es damals schon 5.2 war oder noch 5, wirklich über Tage lang gesagt, hier, mach weiter, hier, implementiere noch weiter den Plan. Ich habe seitdem die Software nicht gestartet. Ich habe halt auch keinen Bezug zu dieser Software. Das ist so absurd. Das ist so wie Schrödingers Software. Also ich weiß nicht, ob es läuft oder nicht läuft. Ich habe keine Ahnung.
Das ist jetzt nicht die Weise, wie ich programmiere. Ich verwende auch keinen Ralph oder sowas. Aber ich merke halt einfach, dass für mich der Weg von, wie gesagt, das war eine von den Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir gedacht habe, das wird mehr als 3 Monate dauern, bis ich dort bin. So ferne Zukunft. Und dann kann ich von so November auf Dezember habe ich halt ein neues Projekt gestartet, wo ich halt wirklich Vibes only. Und das funktioniert halt teilweise mittlerweile. Und es kommt mit Risiken und du musst lernen, wie man damit umgeht und wie man es jetzt baut, dass es funktioniert. Aber das ist eine große Änderung. Und ich glaube, das andere, was sich halt für mich jetzt ein bisschen ändert darüber, wie mein Ansatz des Ganzen ist, ist, dass nicht alles in Software Engineering ist Code schreiben. Und ich habe natürlich von Anfang an versucht, möglichst viel von den Sachen mit dem Agent zu machen. Also Ticket Refining, Architekturdiskussionen, das ganze Zeugs. Aber jetzt ist es halt auch so, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt Projekt XYZ machen würde, was baue ich mir, um das Projekt zu bauen? Also diese Idee von, wie baue ich mir das Gerüst für die Software, dass der Agent das besser baut. Und das ist für mich momentan ein richtiges faszinierendes Thema, wie man das besser macht. Weil ich nie davor Gerüste gebaut hätte, um Software zu bauen, weil als Engineer laufst du immer sehr schnell rein und sagst, I wanted to build a game, so I build a game engine. Und du hast es nie mehr als die Game Engine gemacht. Ja. Und ich habe mir für Jahre lang eintrichtern müssen, das ist so mein großes Problem ist, ich baue mir immer zuerst den ganzen Scheiß, um dann das Projekt, was ich eigentlich machen wollte, zu verwerfen, weil ich die Lust schon verloren habe. Und das hat sich jetzt geändert. Weil jetzt ist es so, dass die Lust noch nicht weg ist, wenn das Gerüst da ist.
Genau, das Gerüst ist einfach schnell genug da, ne?
Das Gerüst ist schnell genug da. Und das ist halt ein großer Unterschied jetzt, dass du halt das auch anders angehen kannst. Also das ist einer der Gründe, warum ich so halt Pi-obsessed bin, weil mein Agent baut sich Custom Views rein und so Zeug, damit die besser schauen kann, was er macht. Und
ich bin da tatsächlich jetzt seit einigen Tagen auch komplett auf dem Trip, dass ich jetzt komplett umgestiegen bin auf Pi als mein Agent, weil halt durch die Extensions das so wirklich super gut anpassbar ist in die eigenen Sachen. Und das, was ich gerade baue, basiert auf Pi und über die Extensions kann ich halt machen, was ich möchte. Und ich sehe das aber auch genauso, ne? Also mit diesen Gerüsten, wie du es beschrieben hast. Ich habe mir halt auch natürlich unglaublich viele Tools gebaut. Zum einen für die Entwicklung von Software, aber auch drumherum, ne? Alles zu vereinfachen. Und das hattest du ja am Anfang schon erwähnt, ne? Also die Leute, die jetzt anfangen und Daten zu scrapen. Also es war noch nie so einfach, zu auch geschlossenen Schnittstellen jetzt per Reverse Engineering da mal eben sich eine Anbindung zu bauen und zu schauen, okay, jetzt kriege ich die Sachen deutlich einfacher und vereinfache mir sozusagen den Alltag damit. Wenn du jetzt zurückdenkst, also du hast ja den klassischen Weg gegangen, du hast als junger Mensch gelernt zu programmieren aus Eigenmotivation. Was würdest du denn jungen Menschen heutzutage raten? Wie sollte man sich dem Thema nähern und für wie relevant hältst du es noch, dass man wirklich von der Pike auf lernt, Code zu schreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe die Diskussion auch vor kurzem mit einem Paralegal gehabt. Der hat mich gefragt, ich will programmieren, was mache ich? Es ist halt schwer. Es ist wirklich schwer. Ich kann nicht sagen, das würde ich jetzt machen. Also momentan, wenn mir jemand fragt, was soll ich machen, dann ist es irgendwie so, okay, was wird im Leben immer wichtig sein? Initiative, einfach Sachen tun. The world is shaped by the people that show up ist für mich halt irgendwie so der Ansatz. Du kannst nicht anderen Leuten eine Schuld geben darüber, warum irgendwas gerade funktioniert. Also eher so dieser generelle Ansatz darüber, wie solltest du als Mensch diese unklaren Zeiten angehen? Und dann die Frage, okay, wie mache ich es dann konkret? Gleich, wie wir es immer gemacht haben. Du machst einen Computer auf und du programmierst. Und machst halt mit einem Agent jetzt, ist ja wurscht. Aber du lernst durch das Tun, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das ist es. Entscheidungen darüber, ob du es jetzt in einer Uni machst oder ob du es woanders machst, das ist alles so irgendwie downstream from there. Der einzige Rat, den ich halt irgendjemand geben kann, ist machen. Und ich habe, letztes Jahr, glaube ich, habe ich immer so einen Blogpost drüber geschrieben, weil eins von den lustigen Sachen ist, wenn du irgendwie eine gewisse Notability kriegst, ist, du kriegst halt E-Mails von Leuten, die halt Fragen stellen. Und dann geht es um die Frage, ich bin bla 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 und mach das und das, was würdest du machen? Und wir haben mir immer extrem schwer getan, irgendwelche Empfehlungen zu geben, weil ich habe halt so 20 Jahre Head Start für viele Leute. Und dann vieles von dem, was ich damals gemacht habe, ist, I went to IRC and I did customer support for my libraries to other people. Ja, good luck. Das das heute Discord maximal. Und der Ansatz funktioniert halt nicht mehr. Es sind Millionen mehr Programmierer, als ich damals gehabt habe. Die Welt ist anders. Aber so bestimmte Sachen haben sich nicht geändert. Und ich habe halt dann irgendwann mal drüber geschrieben, wo ich ein bisschen mehr Zeit gehabt habe, so meine Werte im Leben, was für mich funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und auf dem vielleicht kann jemand was aufbauen. Und das ist eher so das. Und das ist halt eher philosophisch, als dass das jetzt konkrete Anwendungsfälle sind. Aber das ist halt das, was man halt gedacht habe, das wird sich nicht ändern. Die Lichtgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Latenz ist Latenz. Interpersonal relationships always complicated. Und wie du auf Situationen oder deinen eigenen emotionalen Zustand reagierst, das ist halt letztendlich das, was wichtig ist. Und solche Geschichten. Und die ändern sich nicht. Und alles andere schaut halt anders aus, als es ausgeschaut hat, wo ich angefangen habe. Aber letztendlich glaube ich auch, was jemanden ausmacht, der Sachen baut und verwendet, ist ja immer irgendwie das Gleiche. Ich habe das auch irgendwann mal, in einen Blog reingeschrieben, habe ich auch mal gesagt, das ist für mich ein bisschen, das Ganze ist eine Dampfmaschine, die Erfindung der Dampfmaschine. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, da war es richtig wichtig, dass du Muskeln gehabt hast, dass du im Feld pflügen hast können. Und jetzt ist die Muskel wurscht, weil, keine Ahnung, du machst die Dampfmaschine und die pflügt dir das Feld oder ein Traktor oder was der Kuckuck was. Das heißt, jetzt ist halt wichtig, nicht dass kannst du es bewegen, sondern wie machst du es eigentlich, dass du den Samen richtig einpflanzt, dass das Feld möglichst lang, ohne kaputt zu gehen, Ertrag erwirtschaftet. Und das ist halt ein bisschen auch so. Der mechanische Teil von Software Engineering, der ist halt komplett in den Hintergrund gerückt. Ich kann mich erinnern, ich habe für jahrelang Diskussionen geführt im Internet darüber, wie man einrücken sollte und welcher Codeteil wichtig ist. Oder eine Metadiskussion darüber, Python versus Go versus TypeScript. Das ist alles weg. Das ist alles tot. Interessiert niemanden mehr. Interessiert mich nicht mehr. Ich mache, was der Agent will. Und nicht, weil ich keine Agency habe, sondern weil ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss, weil meine emotionale Bindung zu dem Teil gegangen ist. Die emotionale Bindung zu anderen Teilen ist wichtiger geworden. Aber diese Dinge, die eigentlich immer irgendwie so Proxykämpfe waren, das ist halt komplett weg jetzt. Und man muss halt mit der Zeit gehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so, das Einzige, was ich da als Empfehlung geben kann, ist einfach tun.
Ja, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Rat, dem man auf jeden Fall auch meiner Meinung nach folgen sollte. Armin, vielen, vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich noch Ewigkeiten weiterreden. Aber vielleicht können wir es ja irgendwann wiederholen und dann schauen wir nochmal, was sich seitdem getan hat. Also es war auf jeden Fall super, genau, super spannend, auch die Einblicke und auch deine Sichtweisen auf die Dinge. Das nehme ich auf jeden Fall als Bereicherung mit.
Dankeschön auf alle Fälle. Es war lustig. Und ich finde es ja auch generell sehr gut, dass es nochmal einen deutschen Podcast zum Thema gibt. Ich weiß, dass man viel mehr Leute erreichen muss mit dem Ganzen. Und ich hoffe doch, dass das auch in neue Ebenen kommt, die vielleicht nicht auf Twitter rumhängen. Das
ganz genau.
Hoffe ich doch.
Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.